hört das Audio. So, da ist jetzt alles an. Hallo? Moin? Ich hatte irgendwie mehr Weihnachten erwartet. Und ich sollte einen Disclaimer vorausschicken zu dem, was jetzt gleich passiert, mit freundlicher Unterstützung. Ich bin nicht weihnachtlich. Ich feiere kein Weihnachten. Ich nutze nur jede Gelegenheit, um Quatsch zu machen. Einfach nur, um das einmal kurz so klarzustellen. Ich begrüße herzlich Imke Tobak und Jonas van Dijssen, die mich hier gleich unterstützen werden beim Singen. Wenn Sie möchten, dann können Sie mitsingen. Der Text steht im Studio. Ich habe eine Karaoke-Version rausgesucht von O Tannenbaum. Wir singen natürlich O Vektorraum. So, Moment. Ich habe das gerade getestet. Wir haben tatsächlich Ton. Wir haben auch Text. Gut. Und falls Sie mitsingen möchten... Achso, übrigens wird alles dokumentiert. So. Auch das nur aus Gründen der Transparenz. Es ist dann leider zu spät. Wir sind dann alle auf Video und auf Band. Wir singen das Lied O Vektorraum. Es sind 3 Strophen. So sieht das aus. Oben links, dann rechts, dann unten. Das sind die 3 Strophen, falls Sie mitsingen möchten. Bei dieser Version, die schönste war, die ich jetzt so nach ein bisschen Sichtung und Hörung finden konnte, gibt es immer zwischen den Strophen ein kleines Zwischenspiel. Nicht erschrecken. Wir hören dann kurz auf zu singen und dann geht's weiter. Und ich lege das Mikro hier so hin, dass wir dann hoffentlich alle wunderschön drauf sind. Nein, das ist immer... Wir proben ja nie, aber es ist trotzdem immer wunderschön. Und ich bedanke mich herzlich fürs Mitsingen.
Dann ist das auf dem Video?
Ja, aber wir. Die Kamera filmt uns, wir sind auf dem Video, die Studis sind nicht auf dem Video.
Und erfahrungsgemäß kann man das Publikum auch nicht einzeln heraushören.
Ja, genau. Man kann sie auch nicht einzeln raushören. So, man hört, dass sie mitsingen, falls sie mitsingen, aber man sieht sie nicht. Und... Auch das wieder aus Gründen der Transparenz, nur damit kein falscher Eindruck entsteht. Der Rest der Vorlesung wird dann so seriös wie immer. Wir machen nicht die ganze Vorlesung lang Quatsch. Wie bitte? Ja, genau, Jean-Luc. Ja. Jean-Luc will auch mitsingen. Ich mache noch einen kurzen Lautstärketest. So. Moment, Lautstärketest. Das finde ich zu leise. Das ist besser. Nochmal. Immer noch zu leise, oder? Wenn wir erstmal singen. Moment, noch, stopp, noch nicht. Sind wir bereit?
So bereit wie immer.
Gut, wir singen jetzt das berühmte und beliebte Lied O Vektorraum.
O Vektorraum, O Vektorraum, du lebst in meinem Körper. Jeder der Basen spannt dich auf, nicht immer findet man sie auf. Wie lange suche ich
warte, Moment, Moment, stopp, stopp, stopp. Also, da wurde ja gefragt, wollen wir weiter singen? Die Antwort ist ja, aber wir haben noch was anderes zu tun. Imke, wir singen jetzt nicht mehr, oder? Achso, ja, stimmt. Ja, wir sind alle in der Kino. Nein, ich möchte mir nicht dieses digitale Haustier angucken. Und ich mache jetzt auch den Ton hier wieder runter, weil man ja nie weiß, was hier plötzlich so aufpoppt, dann mit den Meldungen. Und ich brauche jetzt mein Mikro auch wieder an der Frau. Das könnte einen kleinen Augenblick dauern. Atmen Sie durch. Stellen Sie sich wieder auf Mathe ein. Also, das war auch Mathe. Auf seriöse Mathe. Oh, und jetzt weiß ich auch, was ich nächstes Mal mache. Da fehlt natürlich noch die Strophe O-Faktorraum. Das geht eigentlich nicht, dass wir singen und dass da kein Faktorraum vorkommt. Gut, kurze logistische Unterbrechung. Das scheint jetzt okay zu sein. Jean-Luc geht wieder auf seinen gewohnten Platz. Jean-Luc freut sich übrigens über Wünsche, kleine Nachrichten, irgendwelche Hausaufgaben, die wir zu tun haben, damit uns nicht langweilig wird in der Weihnachtspause. Also wenn Ihnen noch was einfällt, sagen Sie Jean-Luc Bescheid. Schicken Sie uns kleine Nachrichten. Das macht zu viel Spaß. Das trage ich jetzt einfach weiter, bis es mich zu sehr nervt oder bis es runterfällt. Mal gucken, was zuerst passiert. Okay, wo waren wir denn eigentlich in der Vorlesung? Wir waren bei Lemma 5.2, denke ich. Wir haben uns also nochmal Homomorphismen angeguckt. Wir wussten ja schon, was es ist, haben aber nochmal wiederholt, worum es bei der Homomorphie-Eigenschaft für Vektorräume geht. Und wir haben, was haben wir noch so gemacht? Wir haben ein paar Beispiele angeguckt, unter anderem diese tolle Koordinatenabbildung. Dazu mache ich auch gerne nochmal mehr Beispiele in der Podcast-Folge oder ich stelle Ihnen Aufgaben in der Aufgabensammlung. Das kann ich auch gerne machen. Und was haben wir noch gemacht? Noch mal ein bisschen wiederholt, was wir schon wissen. Also sowas wie, was ist der Kern, was ist das Bild? Null wird auf Null abgebildet. Die Homomorphie-Eigenschaft führt dazu, dass Abbilden sich mit der Bildung von Inversen verträgt und sowas. Und dann habe ich schon angekündigt, dass ein großes Lemma kommt. Das haben wir uns schon angeguckt kurz, indem wir ganz viel Zeug beweisen. Das ist wieder so aus der Kategorie, solche Lemmata hatten wir schon zweimal. Wo wir einfach so Zeug über Abbildungen beweisen und uns dann später nicht mehr drum kümmern müssen. Lemma 5.2 ist auch über weite Strecken ein Sammeln von Informationen, die wir schon haben. Behaupte ich mal. Ich freue mich noch so über das Singen. Ich brauche einen Moment, um wieder in meinen normalen Modus zu kommen. Lemma 5.2. Wir haben eine Generalvoraussetzung, Römisch 3. V und W sind Vektorräume über K, über den gleichen Körper K. Ich glaube, mehr läuft da gerade nicht herum. Viele der Sachen, die wir jetzt zeigen, sind auch tatsächlich allgemeiner gültig als das, was wir teilweise vorher gemacht haben, wo die Vektorräume endlich erzeugt sein mussten. Jetzt haben wir noch einen K-Vektorraum U, da läuft also noch was Drittes rum. Und wir haben Homomorphismen, Vektorraumhomomorphismen, einmal Phi von V nach W und dann noch Sigma von W nach U. Und wir haben eine Teilmenge M von V. Das sind die Zutaten für dieses Lemma und dann geht es irgendwie los. Wir zeigen, dass die Hintereinanderausführung von Vektorraumhomomorphismen wieder ein Vektorraumhomomorphismus ist. Und wir werden nicht überrascht sein, wenn wir das gleich hinschreiben, wie das geht. Dann werden wir zeigen, dass falls Phi bijektiv ist, dass dann die Umkehrabbildung, von der wir wissen, dass sie existiert und von der wir wissen, dass sie auch bijektiv ist, dass sie dann ein Isomorphismus ist von dem Zielraum vorher in den Startraum vorher. Wir werden zeigen, dass Abbilden sich mit dem Bilden von Linearkombinationen verträgt, beziehungsweise mit der Erzeugnisbildung. Super praktisch. Das ist C. In D werden wir sehen, dass wenn die Abbildung injektiv ist und die Menge, mit der wir gestartet haben, linear unabhängig ist, dass dann das Bild ebenfalls linear unabhängig ist. Auch sehr praktisch. Falls der Vektorraum, in den wir starten, endlich erzeugt ist, dann können wir, indem wir starten, endlich erzeugt ist, Dann können wir etwas über die Dimension des Bildes sagen. Die Dimension des Bildes ist beschränkt nach oben durch die Dimension des Raums, in dem wir angefangen haben. In anderen Worten, wenn wir mit einem Vektorraumhomomorphismus abbilden, dann kann das, was rauskommt, keine größere Dimension haben als das, mit dem wir angefangen haben. Wir werden sehen, warum das ist. Und die letzte Aussage ist, da steht das Wort Gruppe, also freue ich mich, wir zeigen, dass die Vektorraumautomorphismen eines festen Vektorraums eine Gruppe bilden mit Hintereinanderausführungen und da ist jetzt wahrscheinlich auch niemand überrascht. Los? Ich gehe mal nach da. Wir brauchen viele Tafeln, aber einfach nur, weil es viel zu schreiben ist, weil es 1, 2, 3, 4, 5, 6 Teile sind. Richtige Tafel? Ja.
Leute, die in B liegen,
schon mindestens einmal falsch gemacht haben? Ah, jetzt muss ich mich entscheiden. Rechts, links, Sie dürfen anfangen.
Ich glaube, wir wenden erst Pi auf V1 an und rechts multiplizieren das dann mit Lambda.
Genau, und zwar nur mit Lambda. Mit Lambda passiert nichts. Das läuft darum, aber tut sonst nichts weiter. Genau, vielen Dank. Also machen wir das. Lambda mal V1 und Pi. Und das Ganze nehmen wir jetzt noch abgebildet. Na gut, aber Sigma ist ja auch ein Homomorphismus, also spiele ich das Spiel nochmal. Jetzt bilde ich auch wieder zuerst den Vektor ab und mache danach die Skalarmultiplikation. Und dann steht da Lambda mal V1 hoch Phi hoch Sigma. Und genau da oben muss ich jetzt nur wieder anders hinschreiben, sodass man die Verknüpfung sieht. Yeah. Homomorphie-Eigenschaft von Phi, indem ich nämlich zuerst Phi um minus 1 Phi an die beiden Vektoren oben dran schreibe, aber dann ziehe ich das Phi sozusagen raus mit der Homomorphie-Eigenschaft und schreibe es außen an die Klammer. Für Phi weiß ich ja schon, dass es ein Homomorphismus ist, deswegen geht das. Und dieser kleine Kunstgriff hat dazu geführt, dass wir jetzt auf der linken Seite W1 plus W2 in Klammern hoch 4 hoch minus 1 haben und auf der rechten Seite 4 hoch minus 1 angewandt auf die einzelnen Vektoren. Und das sind die Zutaten für die Homomorphie-Eigenschaft für 4 hoch minus 1. Das Einzige, was noch stört, ist, dass wir noch eine 4 abgelegt haben. Das macht aber nichts. Denn 4 ist ja wichtig. Wenn die Bilder unter Phi gleich sind, dann sind die Urbilder auch gleich. Da benutze ich in Wirklichkeit nur die Initiative. Ja? Nee?
Ebenfalls ein Vektorraum.
ich sowas habe wie Lambda mal V1 plus μ mal V2 und ich bilde das jetzt ab mit, sagen wir mal, Phi, dann sagt doch die Homomorphie-Eigenschaft, dass ich einerseits Phi hier reinziehen kann in die Summe und dann steht Phi an diesen beiden Teilen dran und dann kann ich Phi auch noch auf die einzelnen Vektoren ziehen und die Skalare rausnehmen. Das heißt also, es ist egal, ob ich zuerst eine Linearvermessung hinschreibe und dann Phi drauf werfe oder ob ich Phi auf die einzelnen Vektoren werfe und dann daraus die Linearvermessung bilde. Ah! Das heißt also, dass die Homomorphie-Eigenschaft dazu führt, dass das Bilden von Linearkombinationen und das Abbilden mit Phi sozusagen vertauschbar sind. Es ist egal, was ich zuerst mache. Die leere Menge abbilde mit irgendwas, dann kommt ja auch wieder die leere Menge raus. Hallo. Ah. Da haben wir jetzt die Hälfte geschafft von diesem Lemma. Und wir haben noch, oh, wir haben noch so viel Zeit. Toll, machen wir weiter mit dir. Achso, ich guck mal, ob jetzt noch irgendwelche Fragen da aufgekommen sind dazu. Oh, nö, sie sehen eigentlich ganz entspannt aus. Dann, nächste Tafel, rechte Seite. Und wir sind bei D. Wir sind bei D. Und da stehen Voraussetzungen, Phi sei injektiv, M sei linear unabhängig über K. Sie denken jetzt nach und ich trinke Tee. Genau, strecken, atmen ist immer eine gute Idee. Wie zeigt man nochmal die leere Unabhängigkeit? Das ist interessant. Jetzt kann ich gerade nicht einschätzen, ob Sie ernsthaft überlegen oder ob Sie denken, hä, meint ihr das ernst? Ist das klar? Manche gucken so ein bisschen so. Das ist völlig angemessen. Sie dürfen so gucken. sagen, woher? Was für Vektoren benutze ich jetzt zum Basteln in der Linearkombination? Welcher? Über M weiß ich schon, dass es linearunabhängig ist. Das steht da. Deswegen habe ich danach gefragt, bei welcher Menge muss ich denn jetzt die Vektoren hernehmen und eine Linearkombination bilden und gucken, ob... Ja, Sie haben es, glaube ich, gerade gesagt. Sagen Sie es laut. M hoch Phi. Genau. Wenn ich zeigen will, dass M hoch Phi linearunabhängig ist, dann muss ich was machen? Das war eine interessante Frage. Die gebe ich mal ins Publikum. Stimmt das? Also, wenn das so wäre, dann wäre sofort fertig. Da haben Sie völlig recht. Aber ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Muss M hoch Phi eine Teilmenge von N sein?
Also, es wird nicht mehr Adelit gegeben, als wo eine Teilmenge von N ist.
Es hängt davon ab, wohin wir abbilden, ne? Also, Phi geht doch von V nach W. Und wenn jetzt B ein komplett anderer Vektorraum ist, auf einem völlig anderen Planeten, dann sehe ich nicht, warum M und Phi überhaupt irgendwas mit M zu tun haben sollte. Das heißt, das ist eine schöne Vereinfachung, falls wir andere und mehr Informationen haben. Aber hier so allgemein, da lebt das M und Phi ja sonst wo auf der Welt und muss nicht in M. Okay, dann baue ich mal zusammen, was jetzt verschiedene Menschen gesagt haben. Es geht darum, Vektoren darzustellen als Linearkombination. Es geht darum, zu zeigen, dass es nur trivial geht mit paarweise verschiedenen Vektoren. Aber die Frage war, woher kommen die Vektoren? Und da haben sie weitergeholfen und gesagt, die kommen aus M hoch Phi. Also machen wir das jetzt so. Wir schreiben eine Linearkombination in Phi, in M hoch Phi hin, mit paarweise verschiedenen Vektoren, bei der Nullvektor rauskommt. Und welcher Nullvektor ist es, den wir da jetzt darstellen? Da laufen so viele Vektorräume rum, dass es lohnt, einmal kurz zu gucken, welchen Nullvektor stellen wir da jetzt gleich dar? Ja?
Den von B.
Danke! Den von B. Denn Phi bildet ja von V nach B ab, das heißt nach dem Abbilden landen wir in B, also gucken wir uns auch dort den Nullvektor an. Ja. Dann nehmen wir Notationen her. Sein. M aus N0. Achso, falls die Menge leer ist, dann ist natürlich nichts zu tun. Dann ist das Bild auch leer, die leere Menge ist linearunabhängig. Das heißt, der Fall ist uninteressant, ich schließe ihn hier trotzdem in der Notation mit ein. Sein N aus N0. Lambda 1 bis Lambda N. Und jetzt brauche ich Vektoren aus M. Dann machen Sie sich hier so ein kleines Lesezeichen. Phi-Eigenschaft anwenden. Ja. Okay, ein kleines bisschen mehr Ahnung habe ich vielleicht doch. Die Abbildung Phi ist injektiv. Wenn also unsere Vektoren V1 bis Vn mit Phi jeweils paarweise verschieden sind, dann sind die Urbilder V1 bis Vn auch paarweise verschieden. Das ist vielleicht noch ganz gut zu wissen. Aber ansonsten habe ich erstmal keine Ahnung und wende einfach die Homomorphie-Eigenschaft an. Los geht's. So ein weihnachtliches Rot. Mal gucken. Ich gucke mal, ob das weihnachtlich ist. Ich wusste nicht, dass wir die benutzen müssen, mir ist mir nichts anderes eingefallen. Aber ich kann vielleicht einen kleinen Hinweis geben, wie man sehen könnte, dass man die verwenden kann. Hilft Ihnen das weiter, wenn ich das mache?
Ja.
Okay, gut, dann probiere ich das. Da oben steht ja eine Linearkombination, wo Bilder unter Phi stehen. Auf der linken Seite habe ich den Nullvektor B. Und wenn ich dazu drauf gucke, dann passiert das alles im Vektorraum B, über den ich erstmal nichts weiß. Ich weiß nur, dass die Abbildung da reingeht. Aber wenn ich dann drauf gucke und mir überlege, naja, Moment, ich weiß ja was über die Vi im Vektorraum V, wie komme ich denn jetzt dahin zurück? Wie kann ich eine Linearkombination sehen, die in V liegt? So kann ich auf die Idee kommen, das umzuformen und das Phi nach draußen zu schreiben, damit ich hier eine lineare Kombination sehe, die im Vektorraum V lebt. Und um das zu machen, benutze ich die Homomorphie. Ergibt es Sinn? Sehr gut. Schön. Was haben wir noch? Außer sind wir immer mal fertig? Ja, sind wir. Es sind nur noch zwei Teile. Es sind nur noch zwei Teile. Und ich bleibe mal hier. Wir kriegen das alles hier geregelt. Teil E. Da wollen wir irgendwie die Dimension von irgendwas abschätzen. Na gut. V sei endlich erzeugt. Das heißt, für V finden wir eine endliche Basis. Das wissen wir jetzt schon. Und ich habe jetzt folgende Idee. Ich nehme mir mal aus dem Bild von Phi, von dem wir wissen, dass es ein Teilraum von W ist, da nehme ich mir jetzt mal eine gewisse Anzahl von Vektoren her und gucke mal, kann das eine linear unabhängige Menge sein? Das heißt, ich versuche irgendwie herauszufinden, wie groß eine Basis vom Bild sein könnte. Denn so komme ich auf die linke Seite, so gucke ich mir die Dimension von Bild an. Fangen wir also an. Sei N die Dimension von V. Hier verwende ich die Eigenschaft, dass V endlich erzeugt ist. Ansonsten könnte ich mir für die Dimension keine natürliche Zahl hernehmen. Ich wüsste ja gar nicht, ob die Dimension eine natürliche Zahl ist. Endlich erzeugt, das benutzen wir da. Und wir fangen einfach mal damit an, dass wir uns aus dem Bild von Phi paarweise verschiedene Vektoren hernehmen, und zwar n plus 1 Stück. Und während ich das anschreibe, bitte ich Sie kurz zu überlegen, warum ich mir n plus 1 Stück hernehme. Vielleicht haben Sie ja eine Idee dazu, eine Intuition. Was denken Sie, warum n plus 1? Was für eine Assoziation haben Sie, wenn die Dimension n ist und ich mir n plus 1 Sachen hernehme, die paarweise verschieden sind? Ja?
Muss diese Menge linear sein?
Genau. Wenn ich das in V gemacht hätte, dann wüsste ich jetzt, dass da eine linear abhängige Menge steht. Ich habe es im Bild gemacht, also in W, aber wir gucken mal, ob wir die Informationen irgendwie zurückziehen können. Denn Bild zu sein heißt ja, man hat ein Urbild. Schreibe doch mal Urbild dahin. Was denken Sie, Lukas? Kann nicht ein Glas. Dankeschön. Danke, 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 danke. Das gleiche Element kann nicht zwei verschiedene Bilder haben, dann wäre das keine Abbildung. Und ich wette, ein paar von Ihnen haben in Richtung Identität gesagt und haben gesucht, ob da irgendwas steht. Aber nein, das ist es nicht. Es ist die Tatsache, ob sie überhaupt eine Abbildung ist. Danke, das ist mein. Oh, das ist mein Highlight vor Weihnachten. Ich freue mich so. So. Dann sind. Schreibe und dann komplett mit Phi abbilde, dann kann ich das Phi reinziehen und dann kriege ich anstelle der Vs die Bs und dann wird es eine Linearkombination mit den Bs. Deswegen schreibe ich eine Nullformomorphie-Eigenschaft. All diese wunderschönen Sachen, die wir machen, könnten wir mit irgendwelchen komischen Abbildungen nicht tun. Nicht so effizient jedenfalls. Also Plusformomorphie-Eigenschaft. Dann sehen wir aber nicht, wir sagen nichts über die Dimension von W. Wir sagen nur was über die Dimension des Bildes. Beliebter Fehler, also einer der Lieblingsfehler, sich hier bei diesem Lemma, diesen Teil E falsch anzuwenden für den Zielraum anstelle des Bildes. Okay, dann haben wir es fast geschafft. Jetzt kommt mit F. Keine Ahnung, was du damit hast, aber angesichts dessen, dass wir hier fast nichts zeigen müssen, bin ich optimistisch. Ja? Das Husten einen Teil der Frage überdeckt. Können Sie das nochmal sagen?
Warum haben wir bei BF plus 1 verankert?
Warum wir plus 1 nehmen und nicht nur B1 bis BN? Ja. Ach, okay. Ich erzähle nochmal, was meine Idee bei dem Beweis war. Ich wollte ja gerne herausfinden, wie groß die Dimension von dem Bild höchstens sein kann. Also muss ich irgendwie einschätzen, wie viele Elemente Basen da haben. Und das habe ich mir überlegt. Die Eigenschaft, mit der ich gerne arbeiten möchte von der Basis, ist die lineare Unabhängigkeit, also konzentriere ich mich darauf und nehme jetzt einfach mal eine gewisse Anzahl von Vektoren her und gucke, ob die eine linear unabhängige Menge bilden. Denn wenn nicht, dann weiß ich, dass eine Basis kleiner sein muss als das. Also so habe ich angefangen. Ich habe quasi versucht zu begrenzen, wie groß eine Basis sein kann, indem ich mich auf die lineare Unabhängigkeit konzentriere und damit anfange. Das heißt, ich fange an mit B1 bis Bn plus 1. Und ich habe einen mehr genommen, als die Dimension von V angibt, weil ich in V weiß, dass das schief geht. Also hoffe ich einfach, dass es in B auch, oder im Bild von V auch schief geht, mit der Homomorphie-Eigenschaft. Das ist die Intuition dahinter. Deswegen N plus 1. Und dann schreiben wir das hin und wir sehen ja auch wirklich mit der Homomorphie-Eigenschaft, dass man dann zeigen kann, dass diese Menge B1 bis Bn plus 1 linear abhängig sein muss. Und zwar, weil die entsprechenden Urbilder linear und auf die Art und Weise finde ich jetzt raus, dass eine linear unabhängige Menge im Bild nicht so groß sein kann. Die muss kleiner sein. Die kann höchstens n Elemente haben. Aber um auf dieses höchstens n zu kommen, musste ich einen Vektor mehr nehmen und dann zeigen, was schief geht. Hat es ein bisschen geholfen? Wir sind bei F. Was ist zu zeigen? Das ist lange her, aber das gehört zu diesen Sachen, bei denen ich erwarte, dass, ja genau, danke, erstens Laoula-Welle, zweitens, wenn man sie nachts weckt, müsste eigentlich so auf Anfrage kommen, was gehört zu einer Gruppe. Vier Eigenschaften, los geht's, was muss ich zeigen? Bitteschön.
Das ist eine Menge mit Verknüpfung.
Dankeschön, Menge mit Verknüpfung, das heißt, ich muss erstmal gucken, was mit der Hintereinanderausführung da passiert. Sehr gut, nächste Eigenschaft.
Das Assoziativ.
Assoziativgesetz, super. Dritte Eigenschaft, da hinten. Neutrales Element muss es geben, genau, letzte Eigenschaft. Hey, Simon ist toll, danke. Was passiert, wenn ich zwei Automorphismen eines Vektorraumes hintereinander ausführe? Wollten Sie das schon sagen?
Ich wollte mal nachfragen, wofür GL steht.
GL, ja, das hätte ich als nächstes gesagt, dankeschön. GL haben wir letzte Vorlesung eingeführt, das ist eine Abkürzung für die Menge der Automorphismen von V. Und was war Auto nochmal? Auto war Endo plus Iso, also ein Vektorraum, Homomorphismus von V in sich selber, der zusätzlich noch bijektiv ist. In anderen Worten, wechseln die Vektoren in V mal kurz in Platz, aber so, dass die Vektorraumstruktur nicht kaputt geht. So, und niemand darf weglaufen. Alles muss. So. G1, Menge mit Verknüpfung. Schnappen Sie sich zwei solche Automorphismen. Wenn Sie die hintereinander ausführen, dann gehen die immer noch von V nach V. Bijektiv und nochmal bijektiv ergibt bijektiv. Homomorphismus und nochmal Homomorphismus ergibt Homomorphismus, das steht in A. Fertig. So, ich quatsche jetzt erstmal da durch und wir entscheiden hinterher gemeinsam, was ich aufschreibe. Zweite Eigenschaft. Assoziativgesetz. Haben wir doch immer für Abbildungen. Da denken wir doch inzwischen gar nicht mehr drüber nach, oder? Immer wenn wir Abbildungen hintereinander ausführen, haben wir das Assoziativgesetz. Ja, geschenkt. Neutrales Element. Geben Sie mir einen Vorschlag für ein neutrales Element in GLV. Welche Abbildung kann ich nehmen, die bei Hintereinanderausführung nichts macht? Die Lenzsche Abbildung. Und ist das auch ein Automorphismus? Naja, alles ist auf langweilige Art und Weise. Ja, genau. Super. Und Inverse? Könnte es sein, dass Teil B dafür gut ist? Genau. V und W sind da einfach derselbe Raum. Und dann benutzen wir Teil W und sind fertig. Das heißt, wir wissen das alles. Es steht da oder woanders. Aber wir wissen das alles. Und ich werde es nicht so an die Tafel schreiben, aber ich werde etwas an die Tafel schreiben, was das quasi einfängt. Dass wir nicht selber zeigen müssen. Wir wissen das alles, weil wir das da oder woanders früher in der Vorlesung gezeigt haben. G1 ist A. G2 wissen wir schon immer, möchte ich schreiben, aber ich habe mir vorgenommen, erst die Vorlesungen gewisse Sachen nicht anzuschreiben. Zum Beispiel, das ist trivial. Was war denn dieses Lemma, wo das alles drin stand? War das nicht Lemma 1,9? Dann hatte das nicht so Teile A bis D und war Teil A nicht genau das Assoziativgesetz? Die Kurbel in meinem Kopf sagen ja. G2 ist Lemma 1,9 Teil A. Für G3 nehmen wir die identische Abbildung. Und G4 stimmt wegen Teil B. Ganzen herrlichen Lemma oder speziell zu dem einen Teil da. Ach so, Moment, ich habe gerade kurz die Tafel nicht gewechselt. Das mache ich jetzt nochmal für die Videoleute, damit sie da gucken können. Und jetzt werde ich jetzt einfach kurz stehen und warten, ob sie noch Fragen haben. Nee, wir wollen alle wissen, wie es weitergeht, stimmt's? Ja, genau. Ich auf jeden Fall. Und hier geht's los. Es kommt die nächste Abstraktionsstufe. Ich würde sagen, wir sind jetzt soweit nach ungefähr 2 Monaten Mathestudium. Wir haben einen Vektorraum. Oder 2 Vektorräume, besser gesagt, V und B. Die dürfen auch verschieden sein. Wir haben die Menge aller Homomorphismen von dem einen Vektorraum in den möglicherweise anderen. Und jetzt, einfach nur weil wir es können, basteln wir darauf eine Vektorraumstruktur. Doch. Doch, genau, das machen wir. Und zwar in folgender Weise. Und es gibt auch Beispiele dazu, keine Sorge. Wir machen das so. Wir müssen ja, wenn wir auf dieser Menge von Homomorphismen eine Vektorraumstruktur basteln wollen, dann brauchen wir eine Vektorenaddition und wir brauchen eine Skalarmultiplikation. Und wir machen was sehr Naives. Wir addieren 2 Vektorraum-Homomorphismen, indem wir die Vektoren quasi einzeln abbilden und dann die Bilder addieren. Sieht komisch aus, funktioniert aber. Und wir machen Skalarmultiplikation, indem wir das Bild bilden und Skalarmultiplizieren. Das heißt, wir machen immer so das Erste, das Naivste, was uns einfällt. Und wir gucken mal kurz, ob das sinnvoll ist. Also, ob dann die Sachen, die da rauskommen, nach diesen seltsamen Rechnungen überhaupt im richtigen Vektorraum landen, denn das wäre sonst komisch. Moment. Wenn ich einen Vektor aus V nehme und bilde ihn einmal mit der ersten Abbildung ab, Phi, und dann mit der zweiten, Sigma, und addiere dann die Bilder, wo lande ich dann? Naja, V unter Phi ist in W, V unter Sigma auch, 2 Vektoren in W kann ich addieren, ich bleibe in W. Okay. Da ist schon mal nichts schiefgegangen. Und bei der Skalarmultiplikation genauso. Wenn ich abbilde und dann mit irgendwas Skalar multipliziere, lande ich natürlich im Zielraum. Das funktioniert schon. Und damit wir uns nicht zu sehr erschrecken, wenn wir dann gleich den Satz sehen, gucken wir uns 1, 2, 3 Beispiele. Oh. Atmen Sie kurz durch, ich muss wischen.
Thank you.
das hält richtig gut heute. Also, die sind so nach vorne gefallen, das merke ich jetzt erst. Die kommen so in mein Sichtfeld. Beispiel.
Und genauso
da tatsächlich eine sinnvolle mathematische Struktur rauskommt, nämlich ein Vektorraum. Wir reden erstmal kurz darüber, was da passiert und stellen uns gedanklich darauf ein, was wir da so zu zeigen haben, bevor wir dann gemeinsam entscheiden, was davon wir heute noch zeigen. Ja. Na, die Definition braucht ja irgendwelche Buchstaben, um zu erklären, was da passiert. Und in meinem Beispiel habe ich zwei Abbildungen hergenommen, Phi und Sigma, und ich habe mir jeweils ausgesucht, was ich mit denen zeigen möchte. Das heißt, ich habe jetzt das Beispiel der Skalarmultiplikation nicht mit der Abbildung gemacht, die Phi heißt, sondern mit der Abbildung, die Sigma heißt. Aber ich kann alle Elemente skalar multiplizieren. Ich habe es halt nur in der Definition mit Phi erklärt und nicht mit Sigma. Das hätte ich auch machen können. Ja, das ist so, als wenn ich einen Vektorraum definiere und in der Erklärung für die Skalarmultiplikation nenne ich den Vektor halt V oder W, das ist egal. So, das ist es. Noch mehr Fragen, bevor wir uns auf den Satz stürzen? Okay, was passiert hier? Wir haben diese Addition von Abbildungen und wir haben eine Skalarmultiplikation von Abbildungen und wir wollen daraus einen Vektorraum basteln. Wir wissen schon ziemlich viel. Wir können ja mal kurz einsammeln, was wir denken, was wir da zu tun haben. Für dieses Kringelplus brauchen wir, dass die Menge, die wir betrachten, damit eine abelsche Gruppe wird. Wir haben gerade wiederholt, was bei einer Gruppe zu tun ist. Das heißt, wir müssen sowas wie Abgeschlossenheit angucken. Das sieht eigentlich ganz gut aus nach der Definition. Assoziativgesetz schreibt mal irgendwie hin. Wir haben eine Idee für Nullelement, das haben wir gerade in dem Beispiel gesehen. Die Abbildung, die alles auf Null wirft. Wir haben die Idee, wie man Abbildungen sozusagen additiv invertieren kann, nämlich indem man bei den Bildern einfach Minuszeichen davor setzt. Diese Ideen sind schon da, das heißt, das sieht so aus, als könnte da eine Gruppe draus werden. Und dass die abelsch wird, ist dann einigermaßen klar zu sehen, denn wir addieren ja nur Bilder in einem Vektorraum und da ist die Reihenfolge egal. Das heißt, diese Eigenschaft V1, die müsste im Prinzip eigentlich so durch Hinschreiben zu erledigen sein. Und dann kommt V2, dann kommen diese nervigen vier Eigenschaften. Die gute Nachricht ist, man schreibt alles einfach nur hin. Man muss nicht groß nachdenken. Die schlechte Nachricht ist, man muss dann halt wirklich diese vier Eigenschaften hinschreiben. Und wir könnten aber verhandeln, dass wir vielleicht nur eine hinschreiben oder zwei und dann sagen, ja, die anderen sehen halt genauso aus. Oder sie sagen schon Lüg, dass ich die einmal alle in der Podcast-Folge erzählen soll. Aber ich denke, das wäre ein ganz gutes Vorgehen. Wir haben jetzt gesehen, was wir dazu zu tun haben. Wir haben gesehen, dass es alles nicht schlimm, wir müssen uns nur konzentrieren, wo wir gerade sind. Und da, wo nervige Rechnungen sind, da entscheiden wir vielleicht nicht alle zu machen. Dann gehen wir doch mal in die rechte Tafel. Und wir machen jetzt ein bisschen davon. Ich habe nicht vor, die komplette letzte Viertelstunde noch auszuschöpfen. Aber wir können hier ein bisschen überlegen. Und ich werde immer das, was ich als nächstes zeigen möchte, vorne mit einem kleinen zu zeigen Kennzeichen, damit Sie immer wissen, hier kommt jetzt was Neues. Zuerst möchte ich irgendwie, dass wir uns einmal kurz klar machen, dass wir, wenn wir Kringelplus und Kringel verwenden, immer in der Menge vom KVW landen, dass wir also nicht plötzlich irgendwo in die Welt hinausfliegen. Und ich nehme ein bisschen Notation her.
ich schnappe mir mal so wie vorher viel Sigma, das werden Homomorphismen sein. Und dann, ja, der Tag kommt bestimmt. Und Vektoren braucht vielleicht auch noch, denn wenn man zeigen will, dass Abbildungen gleich sind, dann muss man ja zeigen, dass sie den gleichen Start- und Zielbereich haben und das gleiche tun. Also müssen wir auch noch was abbilden. Also brauchen wir Vektoren. V1, V2, muss V sein. Und nur für den Fall, dass ich noch einen brauche, gebe ich uns noch ein Skalar. Hey! Man weiß nie, ob man einen braucht. Lieber einen mehr nehmen, oder? Lieber auch noch so ein Bild schnappen. Vielleicht brauchen wir auch zwei. Also. Ne? Genau, sehe ich auch so. Doppelt hält besser.
Ich habe eine Frage dazu. Das war, könnte man auch Lambda 1 und Lambda 2 schreiben, statt 2
Lambda. Ja! Oder wollen wir das machen? Finden Sie das schöner, wenn wir zwei Lambdas haben, statt Lambda Mü?
Ja,
da kriege ich jetzt leider kein klares Meinungsbild. Also lasst es erstmal. Aber ja, hätten Sie machen können. Sie hätten einfach alles so in einem Satz, Sie hätten auch Phi 1 und Phi 2 schreiben können, statt Phi und Sigma. Sie dürfen eigentlich immer dann, wenn ich verschiedene Buchstaben nehme, auch den gleichen Buchstaben nehmen und dann Nummern dran schreiben. Ab und zu passiert es, dass dann mit vielen Nummern verwirrend sind und an der Tafel nicht mehr so gut zu lesen, deswegen mache ich es einfach mal so. Wir fangen an damit, dass wir zeigen, Phi primiert plus Sigma und Lambda primiert Phi liegen in der richtigen Menge, nämlich HK VG. Bilden die von V nach B ab? Ja. Wir müssen also nur die Homomorphie-Eigenschaft nachweisen, jeweils. Und wir haben ja schon Vektoren. Super, ja, da ist schon alles vorbereitet. Fangen wir an, dass wir V1 plus V2 mit irgendwas abbilden. V1 plus V3. Machen wir erstmal das hier. Phi Kringel plus Sigma. Und die Homomorphie-Eigenschaft sieht ja immer gleich aus. Ich muss zeigen, dass egal ist, ob ich zuerst addiere oder zuerst abbilde im ersten Teil. Also gucken wir, was passiert, wenn wir abbilden. Ja, dann steht da V1 plus V2 unter Phi plus V1 plus V2 unter Sigma. Und jetzt habe ich keine Ahnung, wie ich weitermachen soll. Also, da werde ich die Homomorphie-Eigenschaft. Und zwar einmal für Phi und einmal für Sigma. Glücklicherweise habe ich die ja auch. Und dann sehen wir, wie alles zusammenpasst. Dann habe ich nämlich V1 und Phi plus V2 und Phi. Plus V1 plus Sigma plus V2 plus Sigma und dann spielen wir so ein bisschen Plätze tauschen. V1 hoch Phi plus V1 hoch Sigma ist nämlich das gleiche wie V1 und Phi Ringel plus Sigma. Und diese beiden Leute zusammen sind V2 Phi plus Sigma. Und für die Skalarmultiplikation sieht das genauso aus. Das schreibe ich auch nur kurz hin. Wenn ich jetzt μ verwende, also den Skalar, den ich da hinten hingeschrieben habe für die Rechnung, μ mal V1 abgebildet mit Phi, Kringel plus Sigma, dann mache ich genau das gleiche, μ mal V1 hoch Phi plus μ mal V1 hoch Sigma. Und ich setze schon gar keine Klammer mehr, weil ich ja weiß, dass ich für diese beiden Abbildungen die Homomorphie-Eigenschaft habe und dann auch verwenden kann. Und dann kommt raus. Ne? Hier sehe ich schon diese beiden Bilder, μ klammer ich aus, dann steht da μ mal V1 hoch. Jetzt haben wir also gezeigt, dass wenn wir die Summe bilden, dass da wieder ein Homomorphismus rauskommt. Jetzt machen wir das gleiche noch hier für Lambda Kringel Phi. Ich höre Menschen. Ich fange mal mit der Addition an und dann können Sie mir sagen, ob Sie die Skalarmultiplikation da auch brauchen oder nicht. V1 plus V2 unter nicht multiplizieren oder abbilden, weil ich dafür Phi die Homomorphie-Eigenschaft habe. Das schreibe ich jetzt mal dazu, Homomorphie-Eigenschaft Phi. Ich gehe nicht gucken, aber ich habe so eine Assoziation von so Weihnachtslichtbild, die da so im Flur rumgemacht sind. Nee, noch nicht. Wir sind noch dabei, Dinge zu bewerten. Die Homomorphie-Eigenschaft für Phi sorgt dafür, dass ich hier beliebig irgendwie umgruppieren und umklammern kann mit diesen Skalaren. Und dann kommt raus, μ mal, ich will auch nicht die Reihenfolge tauschen, das kann ich auch. Und K ist ja der Körper. Und dann bekomme ich insgesamt raus, lambda mal, μ mal V1 hoch. Das sieht komisch aus. Ich wollte schon das Mühe davon sehen. Ich schreibe das nochmal anders, dass ich gesagt habe, ich wollte das Mühe vorne haben. Und Mühe mal so, V1 hoch. So, genau. Das Lambda, also erst tausche ich und dann kommt das Lambda wieder da oben vor. Gut, damit ist es überhaupt sinnvoll zu machen, was da steht. Und damit haben wir auch direkt die erste Eigenschaft bei den Gruppeneigenschaften, nämlich, dass dieses Kringelplus wirklich eine Verknüpfung ist auf dieser Menge. Ja?
Spielt es eine Rolle bei dem allerletzten Schritt, den Sie geschrieben haben, ob ich Lambda, Kringel, I außerhalb der Klammer entscheide oder außerhalb der Klammer?
Erstmal schon, aber wir zeigen jetzt, dass es keine Rolle spielt. Also ich habe sozusagen zuerst... Also ich habe hier diese Klammer rausgezogen, das geht, weil Phi ein Homomorphismus ist, dann habe ich die Reihenfolge vertauscht und dann habe ich wieder die Definition von diesem Kringel eingesetzt und nacheinander. Und ich habe nicht alle Zwischenschritte hingeschrieben, sondern habe die Begründung als gleiches gezeigt. So ist es passiert. Also habe ich jetzt für V1 schon mal, dass diese Menge mit dem Kringelplus eine Menge mit Verknüpfung ist? Ist hier eine Frage? Oder eine Bemerkung, ja?
Das heißt, wenn man Mengen mit Verknüpfung prüfen will, muss man nur die Homomorphie-Eigenschaft nachweisen.
Kommt darauf an, was das für eine Menge ist und was das für eine Verknüpfung sein soll. Also man muss gucken, was es bedeutet, in der Menge zu liegen. Und bei uns bedeutet, in der Menge zu liegen, dass man ein Homomorphismus von V nach W ist. Das heißt, wenn ich mit zwei Leuten anfange, in diesem Fall Phi und Sigma, und wenn ich dann Kringelplus anwende, dann muss ich gucken, ob das Ergebnis immer noch in der Menge liegt, mit der ich angefangen habe, in diesem Fall Hom KVW. Und die definierende Eigenschaft für diese Menge ist, dass man eine Abbildung von V nach W ist und dass die Homomorphie-Eigenschaft gilt. Und deswegen haben wir die Homomorphie-Eigenschaft nachgewiesen. Also einfach, um zu zeigen, dass wir in der richtigen Menge liegen. Und es gibt Eigenschaften, die anders sind. Zum Beispiel haben wir gesehen, eine Eigenschaft könnte sein, dass man eine gerade Zahl ist. Und wenn man dann guckt, ob irgendwas eine Verknüpfung ist, dann müsste man rausfinden, ob das Ergebnis wieder eine gerade Zahl ist. Also es geht hier um die Eigenschaft, die die Menge hat. Und in unserem Fall ist das die Homomorphie-Eigenschaft. Das heißt also von V1, dass wir da eine abelsche Gruppe haben, haben wir jetzt schon mal einen Teil der Gruppeneigenschaften gesehen. Wir haben schon die Gruppeneigenschaft 1. Das Assoziativgesetz ist, glaube ich, einfach nur eine kleine nervige Rechnung. Genau, und das schreibe ich mal hin. G2 und das Kommutativgesetz. Denn was wir da machen, ist ja, dass wir immer nur Bilder ausrechnen und die dann addieren.
Dementsprechend folgt das da sofort. Für G3 haben wir uns gerade schon überlegt, dass die Abbildung, die sich da neutral verhält, die Nullabbildung ist. Das schreibe ich auch noch hin. Denn dann hätten wir jetzt diesen Satz. Diejenigen, die in der Fragestunde waren oder sich das angehört haben, die werden, wenn sie so ein bisschen weiter luschern, ein, zwei Seiten weiter, da etwas wiedererkennen, worüber wir in der Fragestunde gesprochen haben. Und jetzt können wir entscheiden, ob wir nochmal singen oder ob wir einfach aufhören. Das dürfen Sie sich jetzt aussuchen. Ich bin jedenfalls, Sie möchten nochmal singen. Ja, das machen wir. Wir singen nochmal, aber wir machen dann vorher alles aus. Wir singen nur für uns. Und dann möchte ich einfach nur für das Video, solange das noch läuft, einmal sagen, dass ich mich total freue, dass so viele hier im Hörsaal sind. Das ist super, das ist nämlich auch nicht immer so. Manchmal ist dann kurz vor Weihnachten einfach die Hälfte schon weg in den Ferien. Und ich finde ganz toll, dass Sie da sind. Und ich finde toll, dass wir zusammen gesungen haben und das gleich nochmal machen. Vielen Dank dafür. Und ich möchte noch was sagen. Ich bin schon die ganze Zeit aus dem Bild gelaufen. Danke fürs Zugucken. Schöne Feiertage, alles Gute. Ich feiere ja kein Weihnachten, aber ich wünsche Ihnen schöne Feiertage und ich wünsche Ihnen auch alles Gute für das neue Jahr. Ich wünsche Ihnen, dass Sie das so verbringen können, wie Sie das möchten. Also, was Ihnen, dass das da passiert, was Ihnen wichtig ist, so mit Familien und lieben Menschen und so. Und dass nicht zu viel passiert, was nervt. Das wünsche ich Ihnen, denn Sie sind mir in der kurzen Zeit sehr ins Herz gewachsen. Danke. Danke, dass Sie hier immer so sitzen, wie Sie hier sitzen. Ich habe großen Respekt vor dieser Haltung von Ihnen, die ich hier spüre, im Hörsaal. Das macht mir großen Spaß und es wird mir auch im neuen Jahr weiter Spaß machen. Also kommen Sie bitte wieder und bis dann. Dankeschön. Dankeschön.